Radio Prag, Nachrichten.
Präsident Zeman reist zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Transparency International fordert von Brüssel, Babischs Einfluss auf Agrofert zu untersuchen. Die Regierung billigt den Haushaltsentwurf für 2019. Staatspräsident Miloš Zeman reist am Mittwoch zu einem offiziellen Besuch nach Deutschland. Während seines dreitägigen Aufenthalts wird er auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen. Zeman gilt als einer der schärfsten Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik innerhalb Europas. Am Freitag ist ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Bei einem gemeinsamen Mittagessen wollen die beiden Staatsoberhäupter unter anderem über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Wirtschaftsbeziehungen diskutieren. Deutschland ist der größte Handelspartner Tschechiens. Fast ein Drittel des tschechischen Exports ging im vergangenen Jahr ins Nachbarland. Transparency International hat die Europäische Kommission im Fall des tschechischen Premiers Andrej Babiš angeschrieben. Laut der Antikorruptionsorganisation besteht der Verdacht, dass Babiš weiterhin seinen früheren Konzern Agrofert kontrollieren kann. Der Milliardär hatte vergangenes Jahr die Leitung der Agrar- und Chemieholding an einen Treuhandfonds übertragen. Transparency International vermutet in diesem Fall einen Interessenskonflikt beim tschechischen Regierungschef. Zum einen beziehe Agrofert Fördergelder von der EU, zum anderen beteilige sich Babiš als Premier an der Erstellung des Haushalts der Europäischen Union. Dies stand am Mittwoch in einer Presseerklärung von Transparency. Im Beisein von Präsident Zeman hat die tschechische Regierung am Mittwoch den Entwurf zum Staatshaushalt für das Jahr 2019 gebilligt. Geplant ist ein Defizit von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Auf der Ausgabenseite liege der Schwerpunkt auf Investitionen, der Besserstellung von Rentnern und Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst, sagte Babiš nach der Kabinettssitzung. Teile der Opposition kritisierten, dass in einer Wachstumsphase ein solch hohes Defizit geplant werde. Außerdem seien die Investitionssummen zu niedrig bemessen, hieß es. Die Altersrente wird in Tschechien ab Januar kommenden Jahres um durchschnittlich 900 Kronen angehoben. Umgerechnet sind das gut 35 Euro. Die Aufstockung hat die tschechische Regierung bei ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch beschlossen. Laut den aktuellen Zahlen beziehen insgesamt 2,9 Millionen Menschen in Tschechien eine Rente. Zum Sport. Tennisspielerin Karolina Plíšková hat das Viertelfinale des WTA-Turniers in Tokio erreicht. Am Mittwoch bezwang die 26-jährige Tschechin Daria Gavrilova aus Australien in drei Sätzen mit 4:6, 6:4 und 6:4. In der Runde der besten acht trifft Plíšková auf die Siegerin des Duells zwischen Garbine Muguruza aus Spanien und Allison Risky aus den USA. Und zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien meist heiter bis wolkig. Nur im Süden des Landes und in den Bergen sind die Wolken im Tagesverlauf auch dichter. Dann kann es vereinzelt zu Schauern oder Gewittern kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. Ein Geschichtspark an der bayerischen Grenze zu Tschechien soll sich in das Archäozentrum Bayern-Böhmen verwandeln. Was sich hinter dieser kühnen Idee verbirgt, erfahren Sie in unserer Sendereihe heute am Mikrofon. Zum Beginn der Sendung aber hören Sie wie gewohnt das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Neuer Außenminister an der Türschwelle. So könnte man die Entscheidung der Sozialdemokraten interpretieren, den Parteigenoss Tomáš Petříček zum Kandidaten für das Amt zu nominieren. Doch noch steht Petříčeks Ernennung aus. Mehr zum Pro und Contra für den Kandidaten erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Und eine Erinnerung an Jan Palach. Das sollte eigentlich eine Stahlsäule vor dem Gebäude der einstigen Föderalversammlung sein. Weshalb sie aber ziemlich in Vergessenheit geraten war, sagen wir Ihnen in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Tschechien hat womöglich einen neuen Außenminister. Der bisherige Staatssekretär Tomáš Petříček soll das Amt übernehmen. Mehr von Strachina Bučan.
Die Regierung von Premier Andrej Babiš scheint einen ihrer Geburtsfehler behoben zu haben. Am Dienstag trat der sozialdemokratische Vizepremier sowie Innen- und Interimsaußenminister Jan Hamáček hiermit vor die Medien.
Er hat eine entsprechende Ausbildung und beherrscht mehrere Fremdsprachen. Ich bin mir sicher, dass wir den richtigen Kandidaten für das Amt des Außenministers gefunden haben. Einen Kandidaten also, der die tschechische Außenpolitik in die Richtung lenken wird, die wir in unserem Regierungsprogramm vereinbart haben.
Die Rede ist von Tomáš Petříček. Der 37-jährige Sozialdemokrat soll anstatt des bisherigen Kandidaten Miroslav Poche neuer tschechischer Chefdiplomat werden. Gerade Poche war von Anfang an ein Streitpunkt bei der Regierungsbildung. Staatspräsident Miloš Zeman lehnte eine Ernennung des Europaabgeordneten ab. Grund dafür war die angeblich migrationsfreundliche Einstellung Poches. Dieser Meinung schlossen sich auch die Kommunisten und Teile der ANO-Partei an. Schließlich musste Jan Hamáček den Posten übernehmen. Für die Partei ANO kommt der Schritt der Sozialdemokraten eher überraschend. Man habe aus den Medien davon erfahren, so Fraktionschef Jaroslav Faltinek. Premier Andrej Babiš scheint Tomáš Petříček aber zumindest nicht abgeneigt zu sein, wie er am Dienstag gegenüber dem tschechischen Rundfunk signalisierte.
Ich habe Herrn Petříček gestern in der Slowakei das erste Mal gesehen. Ich will mich nun mit ihm zu einem Gespräch treffen und ihn dann dem Präsidenten als Außenminister vorschlagen.
Die Kommunisten wissen noch nicht, was sie über die neue Personalie denken sollen. Immerhin unterstützt die Partei die Minderheitskoalition mit ihren Stimmen. Leo Luzar ist stellvertretender Kommunistenchef.
Petříček ist für uns ein unbeschriebenes Blatt. Wir wissen nichts über seine bisherige Tätigkeit und seine Standpunkte.
Für die konservative Opposition steht jedoch fest, dass die Nominierung Petříčeks ein Fehltritt ist. So donnerte Ex-Außenminister und Top-09-Ehrenvorsitzender Karl Schwarzenberg gegenüber dem Nachrichtenportal idnes.cz. Zitat:
Die mögliche Ernennung Petříčeks zum Außenminister zeigt uns die Haltung der Regierungskoalition gegenüber der Außenpolitik. Überall auf der Welt werden wichtige Politiker oder außerordentliche Persönlichkeiten zum Chefdiplomaten bestimmt. Uns hier reicht die Gemütslage der Prager Sozialdemokraten. Das ist eine Erniedrigung für die tschechische Diplomatie.
Laut dem Top-09-Chef und Spitzenkandidaten der Partei bei der Kommunalwahl in Prag, Jiří Pospíšil, bleibt die Außenpolitik damit in der Hand von Premier Andrej Babiš. Die Piraten wiederum bezeichnen Petříček als Marionette von Miroslav Poche, dessen Assistent der neue Außenministerkandidat noch im Europaparlament war. So ähnlich sehen das auch die Bürgerdemokraten. Zbyněk Stanjura ist deren Fraktionschef im Abgeordnetenhaus.
Der international prestigeträchtige Posten des Chefdiplomaten wird nun von jemandem begleitet, dessen einzige Qualifikation es ist, der Assistent eines gescheiterten Außenministerbewerbers zu sein.
Nun aber sind alle Augen auf Staatspräsident Zeman gerichtet, denn dieser muss Tomáš Petříček erst zum neuen Außenminister ernennen. Mit einer Entscheidung Zemans ist jedoch nicht vor kommender Woche zu rechnen. Das Staatsoberhaupt ist nämlich bis Freitag auf Staatsbesuch in Deutschland.
Sie hörten einen Beitrag von Strachinja Butschan über den zweiten Anlauf, einen sozialdemokratischen Außenminister für die Regierung Babiš zu finden. Machen wir nun aber einen kleinen Sprung von der Gegenwart in die jüngere Vergangenheit. Vor dem Gebäude der früheren tschechoslowakischen Föderalversammlung steht eine Stahlsäule. Erst bei ihrer jetzigen Instandsetzung hat sich herausgestellt, dass sie an Jan Palach erinnern soll. Mehr von Martina Schneibergova.
Das frühe Parlamentsgebäude befindet sich oberhalb des Prager Wenzelsplatzes, eingeschnürt von der Stadtautobahn. Davor steht seit fast 50 Jahren eine Stahlsäule. Dieses Kunstwerk wird derzeit instand gesetzt und ist von einem Gerüst umgeben. Bei den Restaurierungsarbeiten hat Bildhauer Antonín Gašpar aber eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Die direkt vor dem ehemaligen kommunistischen Parlament stehende Säule wurde als Denkmal für Jan Palach installiert. Dies sagte Gašpar dem öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen.
Ich habe das zufälligerweise herausgefunden. Als das Gerüst errichtet wurde, wollte der Statiker einige Details über die Verankerung der Säule wissen. Ich habe im Archiv des Ateliers Gamma einige Dokumente gefunden, darunter eines von 1991. In diesem erwähnt der Autor des Kunstwerks, der Architekt Karl Prager, dass seine Säule vollständig als Palachdenkmal rehabilitiert werden sollte.
Die Information hat nicht nur Antonín Gašpar überrascht. Selbst nach der politischen Wende von 1989 wurde nicht bekannt, wessen Karl Prager mit seiner Säule gedenken wollte. Jan Palach hatte sich 1969 aus Protest gegen den Einmarsch der Warschau-Paktruppen in der Tschechoslowakei selbst verbrannt. Der Student aus Prag zündete sich am oberen Wenzelsplatz an. Die neuen Informationen über das Kunstwerk haben daher den Restaurator überrascht.
Karl Prager,
was Karl Prager damals gemacht hat, war unglaublich frech. Niemand aus der kommunistischen Regierung durfte angenommen haben, dass sich der Architekt so etwas erlaubt hat. Die Kommunisten hielten die Säule vermutlich für einen ungewöhnlichen Flaggenmast. Wir wissen jedoch, dass Palachs Tat die Familie von Karl Prager direkt tief berührt hat. Denn Pragers Sohn Jan fuhr gerade in der Straßenbahn vorbei, als sich Jan Palach vor dem Nationalmuseum selbst verbrannt hat. Der Architekt wollte vermutlich darauf reagieren.
Auf der Säule sollte ursprünglich noch eine Skulptur aus Granit mit dem Titel Die Flamme von Miroslav Chlupáč stehen. Das Gipsmodell der Plastik wird in der Prager Nationalgalerie aufbewahrt. Anfang der 1970er Jahre verboten die Kommunisten die Installation der Plastik. Stattdessen erhielt die Säule das Staatswappen. Architekt Prager ist 2001 gestorben, Bildhauer Chlupáč 2008. Nun will das Nationalmuseum aus der Säule ein Denkmal für Palach nach ihren Vorstellungen schaffen. Das ehemalige Föderalparlament dient mittlerweile dem Nationalmuseum als neues Gebäude.
Das war ein Beitrag von Martina Schneiberger zur wiederentdeckten Jan-Palach-Säule in Prag. Das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und nun zu unserer Sendereihe für heute. Der Geschichtspark Bernau-Tachow ist das größte Freilandmuseum in Deutschland. Er liegt im oberpfälzischen Bernau, direkt an der Grenze zu Tschechien. In der bayerischen Repräsentanz in Prag ist zurzeit eine Ausstellung über das Freilandmuseum zu sehen. Sie zeigt, wie sich der Geschichtspark allmählich in das Archäozentrum Bayern-Böhmen verwandelt. Der Archäologe Stefan Wolters ist wissenschaftlicher Leiter des Geschichtsparks. Martina Schneiberger hat mit dem Experten anlässlich der Eröffnung der Ausstellung in Prag gesprochen.
Heute am Mikrofon.
Wie ist der Weg vom Geschichtspark zu diesem Archäozentrum?
Das ist natürlich, wenn man es kurz sagen will, schwierig. Wir haben angefangen, ein archäologisches Freilandmuseum zu bauen und haben uns von Anfang an bemüht, wissenschaftlich so genau wie möglich zu arbeiten. Ich habe einen wissenschaftlichen Beirat berufen. Darin war die Uni Bamberg, das Westböhmische Museum in Pilsen, das Landesamt für Denkmalpflege. Die haben uns bewertet, was wir machen. Und über die Uni Bamberg kam dann die Frage an mich, ob ich nicht mal diese Bauwerke, die wir machen, an der Uni vorstellen möchte. Und ich hatte dann einen Lehrauftrag an der Uni. Dann kam ein tschechischer Kollege, hat gesagt, Mensch, halte den Vortrag doch bitte auch bei uns. Dann sind die Universitäten auf uns aufmerksam geworden. Und irgendwann haben wir mal zusammengesessen als Archäologen, Fachkollegen und haben gesagt, wie wäre denn das, wenn unsere Studenten alle mal hier wirklich mitarbeiten müssten. Wenn die mal einen ganz anderen Blick auf die Archäologie kriegen würden, nämlich die Techniken, die Materialien, das alles wirklich zu bearbeiten. Und so ist die Idee entstanden und dann haben wir gesagt, dann machen wir das genau wie den Geschichtspark, auch wieder sehr professionell, mit einem richtigen Labor für die Untersuchungen, einem richtigen Büro, wo man auch mal Publikationen und Ausstellungen machen kann und der Baustelle draußen, wo wir alle diese alten Techniken ausüben können.
Wie sieht das heutzutage aus in Bernau? Wie viele Gebäude sind da und woran arbeiten Sie?
Wir haben mittlerweile im Geschichtspark 30 Gebäude stehen. Davon sind 22 richtige Wohnhäuser. Damit sind wir tatsächlich, was diese archäologischen Rekonstruktionen angeht, das größte archäologische Freilandmuseum in Deutschland. Und im Moment unsere größte Aufgabe ist natürlich dieser Sprung von den Holzhäusern zu einem Steinhaus. Wir bauen gerade aus dem 14. Jahrhundert Steinhäuser aus Granit Und das ist natürlich eine Herausforderung. Das geht auch nicht mehr mit Ehrenamtlichen. Wir haben Handwerksmeister angestellt, ein Steinmetz, ein Maurer, ein Zimmermann, die uns bei den Bearbeitungen helfen. Und wir Archäologen müssen dann lernen, diese Spuren an den Materialien von der Bearbeitung her zu lesen. Also tatsächlich dieses Gebäude, eine Umfassungsmauer, 30 auf 40 Meter, wird riesig und darum auch die lange Bauzeit. Fast 20 Jahre rechnen wir, bis wir fertig werden.
Leben in diesen Häusern auch Leute ab und zu, sagen wir?
Ab und zu, ja. Natürlich an den Wochenenden. Das ist ein ganz interessantes Modell. Wir haben Patenschaften vergeben für die Häuser. Und die Hauspaten dürfen die Häuser benutzen, dürfen sich in historischen Kostümen darin aufhalten. Die kochen dort, machen Handarbeiten, machen Handwerk und die Besucher können das alles sehen. Sehen quasi nicht irgendwie historische Tafeln, sondern sehen Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen. Aber weil wir das auch mit Ehrenamtlichen machen, geht das natürlich leider nicht immer, sondern immer nur bei unseren Museumsveranstaltungen. Und wenn man außerhalb der Veranstaltung kommt, dann kriegt man einen kleinen Audioguide mit und kriegt zu den Häusern immer erzählt, wie es gebaut ist, wo es her ist. Dann laufen da kleine Filme, wo man sehen kann, was in den Häusern gemacht wurde. Aber schöner ist es natürlich, wenn wir haben ungefähr 100 Mittelalterdarsteller, wenn diese Leute in den Häusern leben, wirklich.
Aus welcher Zeit stammen also diese Häuser? Kann man sich darunter vorstellen?
Wir haben im Geschichtspark einen richtigen Zeitstrahl. Man beginnt in einer Hausgruppe des 9. Jahrhunderts. Man läuft dann zu der Burg, die aus dem 11. Jahrhundert ist, Burg und Kirche. Man kommt dann zu einem Dorfplatz des 12. und 13. Jahrhunderts und geht dann auf die große Baustelle des 14. Jahrhunderts. Also vom 9. bis zum 14. Jahrhundert sieht man die komplette Entwicklung der Bauweisen, der Konstruktionsweisen, der Kostüme und der Handwerkstechniken.
Gibt es irgendwie Unterschiede zwischen der slawischen Bevölkerung und der, sagen wir, bayerischen?
Ja, das ist ja gerade das, was wir auch zeigen. Wir zeigen, wie slawische Stämme im frühen Mittelalter, also im 8. und 9. Jahrhundert, bei uns gesiedelt haben, ihre eigenen Hausformen mitgebracht haben, ihre Wirtschaftsweisen, auch ihre Pflanzen, weil wir haben ja Hausgärten, wo genau die Pflanzen wachsen, die damals auch wuchsen. Und da sieht man schon den Unterschied zwischen Slawen und Bajuwaren oder Bayern oder wie immer man sie nennen will. Man sieht aber auch, wie in der Region dann vom 9. bis zum 12. Jahrhundert das zusammenwächst, weil man halt Nachbar ist, weil man halt sieht, Mensch, dieses Haus, was sich der Slave da gebaut hat, funktioniert prima bei dem Klima bei uns. Blockhäuser zum Beispiel, massive, große Blockhäuser. Und die wurden dann im 12. und 13. auch von den Deutschen oder von den Bayern gebaut. Und da wächst wirklich etwas zusammen, was für uns Archäologen es schwierig macht. Denn wir können im 13. Jahrhundert nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt ein slawisches Dorf oder ist das ein deutsches Dorf? Weil da sind es Oberpfälzer Dörfer.
Was war zum Beispiel eine typisch slawische Pflanze oder so?
Ganz typisch ist natürlich
die
Gurke. Es gab keine Gurken, bevor die Slawen bei uns eingewandert sind. Die Gurken haben die Slawen mitgebracht zu uns. Ganz typisch.
Gab es auch bestimmte Heilkräuter oder sowas?
Ja, natürlich. Mit den Heilkräutern ist natürlich schwierig, weil das sind meistens Wildkräuter. Die wurden nicht angepflanzt, die werden wild gesammelt. Wir haben natürlich viele Gemüsesorten aus der Zeit. Als Archäologen können wir auch die Pflanzen bestimmen. In Brunnen unten oder in Bachläufen, im Schlamm finden wir Pollen und Samen von diesen Pflanzen. Daher wissen wir, was gewachsen ist. Und wir haben uns bemüht, zum Beispiel Sachen wie Pastinaken, Petersilienwurzel, Mangold oder auch rote Beete. Das sind Pflanzen, die in diesen slawischen Gärten sehr viel vorkamen. Eine andere Pflanze, die immer vorkam, ist zum Beispiel Hanf, Cannabis. Können wir aber nicht anbauen, dürfen wir nicht. Ist aber wichtig, weil es nämlich eine ganz tolle Faser ergibt, die viel fester ist als Baumwolle oder Leinen. War ein wichtiger Stoff, weil ich kann das Öl zu medizinischen Zwecken benutzen. Natürlich der Rauscheffekt nicht zu übersehen, aber die Fasern sind extrem wichtig für die Textilherstellung. Aber leider dürfen wir sowas nicht anpflanzen.
Sie haben schon vorher diese Blockhäuser genannt.
Blockhäuser war eine typische Bauweise, die bei uns dann Fuß gefasst hat. Das andere ist, dass die Slawen sehr viele Grubenhäuser gebaut haben. Das heißt Häuser, wo der Wohnraum ein bisschen im Boden eingetieft ist. Und da kennen wir aus slawischen Siedlungen ganze Dörfer, die aus Grubenhäusern bestehen. Im germanischen Fundzusammenhang gibt es immer nur einzelne Grubenhäuser. Aber wir stellen zum Beispiel fest, wenn man die Häuser dann benutzt, in einem Haus, was auf dem Boden steht, wenn wir draußen minus 20 Grad haben und ich heize das ganze Wochenende, kriege ich in dem Haus 6, 7 Grad plus. Ist nicht so kalt, aber auch nicht so schön. Wenn ich ein Grubenhaus habe und ich heize draußen minus 20 Grad, ich heize drin ein Wochenende, kriege ich 16 bis 18 Grad plus, weil ich keine Wände habe, wo die Wärme rausgehen kann, keine Zugluft. Da sieht man mal, dass diese Häuser nicht irgendwie primitiv waren, sondern dass das tolle Anpassungen waren an das Klima mit den Möglichkeiten, die damals bestanden.
Wie war es mit der Tierhaltung?
Tierhaltung ist bei uns im Museum natürlich ein Problem, weil wir mit Ehrenamtlichen arbeiten. Und wer will sich schon an Silvester hinstellen und die Schweine ausmisten? Wir haben Tiere, wir haben Schafe, Schweine, wir werden bald auch Rinder haben. Man bräuchte eigentlich viel mehr, um ein realistisches Bild abzugeben, aber wir wissen, wie es aussah. Von den Tierknochen zum Beispiel bei Ausgrabungen. Wir wissen, es wurden eher Schafe gehalten als Ziegen, auf jeden Fall mehr Schafe als Schweine. Man hatte lieber Rinder als Pferde. Das liegt aber immer im Nutzen. Ein Schwein muss ich füttern und dann kann ich es schlachten, dann ist es weg. Ein Schaf, da habe ich die Wolle, da habe ich die Milch und wenn es irgendwann mal keine Milch mehr gibt, kann ich es immer noch schlachten und dann ist es erst weg. Ein Pferd kann ich zu nichts brauchen, außer zum Reiten. Und es ist empfindlich, weil es immer sehr sauberes Wasser braucht, sehr gutes Futter braucht. Ein Rind, wenn ich halte, da habe ich die Milch, da habe ich das Kalb, irgendwann mal das Leder und das Fleisch. Also man hat dann schon immer geguckt, was nutzt und das halte ich. Und da wissen wir dann, welche Tiere damals gehalten wurden. Zum Beispiel, interessant, im frühen Mittelalter gab es bei uns keine Hühner. Die sind erst im hohen Mittelalter zu uns gekommen. Wenn wir ein sehr frühes Rezept nachkochen und ich brauche für das Rezept ein Ei, dann muss ich immer ein Enten- oder ein Gänseei nehmen, weil Hühnereier gab es nicht. Und dann schmeckt es natürlich ganz anders, als wenn ich ein Hühnerei reintue. Aber Tiere im Museum sind schwierig.
Kann man dort auch mittelalterliche Gerichte verkosten?
Natürlich, wenn wir Veranstaltungen haben, dann kochen die Darsteller in den Häusern. Und man kann dann natürlich hingehen, kann mal fragen, kann mal kosten. Wir dürfen die Sachen nicht ausschenken. Also wir dürfen sie nicht verkaufen, aus hygienischen Gründen, genau. Aber man wird überall mal eine Kostprobe kriegen, wenn man fragt. Und wir legen auch Wert darauf, dass wirklich die Sachen, die wir im Park herstellen, ob es nun die Schafe sind oder die Pflanzen oder die Getreidesorten, dass die auch im Park verarbeitet werden. Also man kriegt wirklich dann nicht ein leckeres Nudelgericht, sondern da ist dann ein Getreidebrei im Topf und man kann dann mal wirklich erfahren, wie das geschmeckt hat damals.
Sie haben sich auch an der Zusammenstellung dieser Ausstellung beteiligt, wahrscheinlich.
Ja, das ist von mir, alle Texte. Ja, genau. Und ganz wichtig hier zum Beispiel, wie wir arbeiten. Diese Spuren, die man fast nicht sieht, diese kleinen Einbuchtungen im Stein, diese drei, die zeigen mir, dass hier ein Steinmetz mit einem historischen Werkzeug diesen Stein gespalten hat. Da würde man, wenn man das noch nie gemacht hat, die würde man gar nicht sehen. Aber bei uns müssen Archäologen auch mal einen Stein spalten mit Keilen und Hämmern und sowas. Und die werden, wenn sie auf der Ausgrabung einen Stein finden, immer gucken, hat er irgendwo Bearbeitungsspuren oder ist er natürlich gebrochen. Das ist so ein Beispiel dafür, wie das den Blick von Archäologen schärft, wenn sie mal selber mit den alten Techniken gearbeitet haben. Und schön ist es eben, wenn man sich Abbildungen anguckt, wie hier zum Beispiel Steine getragen werden, sieht man, dass es genau so eine Trage, wie wir da haben. Also wir halten uns an historische Abbildungen, an archäologische Funde und an überlieferte Techniken.
Passiert es heutzutage immer noch, dass Sie was ganz Neues entdecken bei den Ausgrabungen?
Ja. Nicht so spektakulär, dass man irgendwas komplett Weltbewegendes findet, aber immer mal wieder was. Zum Beispiel hat ein Kollege, der Hans Losert, hat letztes Jahr eine Pfanne gefunden. Eine Pfanne zum Kochen, richtig mit einem Griff dran, aus dem 8. Jahrhundert, aus Keramik. Und wir kennen diese Pfannen aus dem 14. und 15. Jahrhundert, wussten klar, im 15. Jahrhundert gab es schon so eine Art Bratpfanne. Aber wir wussten nicht, dass es die schon im 8. Jahrhundert gab. Und dann plötzlich hat man mal eine Grabung, wo man Glück hat und findet so ein ganz seltenes Stück. Und das ändert natürlich dann die Sichtweise. Oder was für uns wichtig war, seit 3 Jahren, 4 Jahren, wissen wir, dass es im frühen Mittelalter Mohrrüben gab, weil wir zufällig auf einer Grabung Mohrrübensamen gefunden haben. Und solche Entdeckungen bringen uns immer wieder ein Stückchen weiter.
Finden Sie auch Artikel oder Spuren von Waren, die importiert wurden?
Ja, sehr viel, sehr viel. Klar, also das gerade natürlich da bei uns mit der Goldenen Straße von Nürnberg nach Prag und dann weiter hinter Prag bis Budapest ging die ja. Wir haben viele Importstücke, vieles musste importiert werden. Salz zum Beispiel gibt es bei uns in der Gegend nicht, musste rangeschafft werden. Wir haben zum Beispiel Töpfe aus dem Rheinland, die wir feststellen können. Aber da ist wichtig, die wurden natürlich nicht als Gefäß verkauft, sondern als Behälter. Man hat den Wein aus dem Rheinland gekauft und der war in den Gefäßen aus dieser Region. Und hinterher wurde das Gefäß natürlich weiter benutzt. Man hat es ja nicht weggeworfen. Genau. Und solche Sachen, die finden wir.
Mit dem wissenschaftlichen Leiter des Geschichtsparks Bernau Tachow, Stefan Wolters, hat Martina Schneiberger gesprochen. Die zweisprachige Ausstellung trägt den Titel »Aus der Geschichte in die Zukunft«. Vom Geschichtspark Bernau-Tachow zum Archäozentrum Bayern-Böhmen. Sie ist gegenwärtig in der Bayerischen Repräsentanz in Prag zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung läuft bis Anfang Oktober. Und mit diesen Informationen sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir hoffen, dass das ein oder andere Thema auch für Sie besonders interessant war. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch über Internet oder via Facebook besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.